Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Köhler, ich freue mich nun ganz kurz ein paar prägnante Thesen formulieren zu können, um die Diskussion noch etwas anzuheizen. Ich will vorwegschicken, das hat Hermann Hort auch gerade schon gesagt, dass Herr Köhler und ich schon öfter das Vergnügen hatten, auf einem Podium zusammenzusitzen. Also es gibt sozusagen einen Gesprächsfaden über die Jahre hinweg und insofern haben wir eine, wie soll man es denn sagen, faire, freundschaftliche Streitkultur entwickelt, die ich jetzt hoffentlich nicht allzu strapazieren werde, indem ich nun in der Tat vier zugespitzte Thesen formuliere. Ich will auch vorwegschicken, Herr Köhler hatte mir freundlicherweise sein Referat gestern schon zugestellt, während er meine Thesen jetzt zum ersten Mal hört. Das ist also sozusagen eine gewisse Asymmetrie, sollen Sie wissen. Meine erste These, aufdringliche Gegenevidenzen. Da muss ich zunächst mal sagen, die Überlegungen, Herr Köhler, die Sie angestellt haben, waren keine empirischen Überlegungen, sondern normative Überlegungen. Das finde ich völlig in Ordnung und sinnvoll, um das ganz klarzustellen. Also es ist sinnvoll, auch über solche normativen, strukturellen Zusammenhänge von Religion, insbesondere Islam, Ökologie, nachzudenken, Dinge zu klären. Insofern haben Sie keine empirischen Thesen aufgestellt. Ich steige jetzt trotzdem mal ein mit einigen empirischen Punkten, die sich gerade zu mir aufdrängen. Deshalb habe ich das genannt, aufdringliche Gegenevidenzen. Und zwar bezieht sich das vor allem auf den ersten Teil Ihrer Ausführung, wo Sie ja ganz generell das Verhältnis von Religion, jetzt nicht nur Islam, und Ökologie stark machen. Also eine ganz aufdringliche Gegenevidenz, die mir sofort in den Sinn kam, betrifft den hochreligiösen Präsidenten einer westlichen Supermacht. George W. Bush, nicht besonders als Sympathieträger gesehen hierzulande. Auch seine Religiosität wird nicht mit Sympathie verfolgt, aber es ist ja unbestreitbar, dass er ein Mitglied einer christlichen Kirche ist. Sein Selbstverständnis als wiedergeborener Christ ist unbestreitbar. Also er ist ein Religiöser. Man wird ihn sozusagen nicht exkommunizieren können aus dem Kreise der Religiösen, auch wenn es einem schwerfällt, mit ihm zu leben. Und was seine umweltpolitische Bilanz angeht, ist natürlich ein Desaster. Also er hat eine Spur der Verwüstung, nicht nur in Fragen des Friedens, sondern auch der Ökologie hinterlassen. Ist im Übrigen ein Beispiel dafür, dass es Vermessenheit auch im Gewande der Religion geht. Sie haben zu Recht davon gesprochen, es gibt Vermessenheit gegen Gott, aber es gibt eben auch im Gewande der Religion Vermessenheit. Dann, um jetzt nicht nur auf George W. Bush zu starren, die amerikanische Gesellschaft insgesamt, darunter ja viele, die Bush nicht mögen, ist stark religiös geprägt. Sie wird in dieser Hinsicht oft auch als Kontrast beschrieben zu Westeuropa. Religion spielt im öffentlichen politischen Leben der USA eine riesengroße Rolle. Sie ist gleichsam omnipräsent. Auch der religiös konnotierte Kommunitarismus, den Sie, Herr Köhler, angesprochen haben, ist ja ein amerikanisches Konzept, sehr weitgehend. Vor allem wird die amerikanische Religion natürlich mit dem Christentum in Verbindung gebracht, aber auch viele Muslime sagen, dass sie selbst nach dem 11. September in USA in mancher Hinsicht leichter leben können, sich eher integriert fühlen als zum Beispiel in Deutschland. Und jetzt wiederum muss man sagen, was Ökologie angeht, ist auch die amerikanische Nation als Ganze, also nicht nur die Administration, doch nicht gerade ein Vorreiter bislang, um es vorsichtig auszudrücken. Und jetzt mache ich noch ein letztes Beispiel, wiederum eine geradezu aufdringliche Gegenevidenz, nämlich Saudi-Arabien. Die Saudis, Hüter der heiligen Stätten von Mekka und Medina, die sich eine hohe religiöse Autorität im Islam zusprechen, übrigens zum Verdruss vieler Muslime. Also die Saudis sind nicht so ungebrochen beliebt, auch in der islamischen Welt, aufgrund der in Saudi-Arabien bestehenden Verbindung von rigider Religionspolizei und eben einem grenzenlosen, muss man schon sagen, maßlosen Konsumrausch auch großer Teile der Bevölkerung. Wiederum mein Eindruck, die Saudis sind nicht gerade Vorreiter der Ökologie, also zeigen eher das Interesse an einer Stabilisierung des Ölpreises auf nicht zu hohem Niveau, um auch hier Konsum und industrielle Produktion zu forcieren, als an ökologischen Fragen. Das heißt also auch eher hier ein Beitrag zu Ressourcenverschwendung und maßloser Konsumgesellschaft. Also meine Frage, ich weiß, Ihre Ausführungen waren nicht eigentlich eine empirische These und ich finde das in Ordnung, dass man solche Ausführungen macht, ohne damit empirische Thesen zu verbinden. Dennoch, diese Gegenevidenzen sind so aufdringlich, dass ich denke, da muss man sich doch dazu irgendwie auch verhalten. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, etwas kürzer, ich sag mal ökologisch angeleitete Exegese. Sie haben, Herr Köhler, sehr klar herausgestellt, eine Affinität zwischen dem, was Sie jetzt insbesondere islamisch ausbuchstabiert haben als Idee der Ganzheit, Tauhid, Einheit und ökologischem Bewusstsein. Und Sie haben mit Recht herausgestellt, dass auch im ökologischen Bewusstsein dieser holistische Ansatz, wie Sie es formuliert haben, ja ganz im Zentrum steht. Hier sehen Sie eine Affinität zu religiösem Denken und auch nochmal ganz besonders zum islamischen Denken. Frage, wie genau kann man diese Affinität verstehen? So wie ich jetzt Ihren Vortrag gehört habe, haben Sie es eher im Sinne einer Kausalität verstanden, also sozusagen Religion als jedenfalls mögliche oder sinnvolle Ursache, Motivationsressource kann man das auch nennen, für umweltethisches Verhalten. Meine Frage, kann man es nicht auch andersrum sehen? Andersrum, nämlich dergestalt, dass ökologisches Bewusstsein in der Moderne auch Rückwirkungen hat auf Religion. Oder anders formuliert, statt anzufangen mit der metaphysischen Verankerung der Umweltethik, lässt sich ja auch zeigen, dass umgekehrt ökologisches Bewusstsein sich gleichsam metaphysisch erweitern kann. Also nicht in dem Sinne, dass sie Ökologie nur neue Religionen stiftet, aber dass auch modernes ökologisches Bewusstsein religiöse Wahrnehmungen, religiöse Sensibilitäten, auch die Lektüre religiöser Quellen substanziell, man wäre fast versucht zu sagen, nachhaltig verändern kann. Das heißt, meine Frage jetzt auch ganz direkt an Sie, die koranischen Referenzen, die Sie genannt haben, Khalifa, der Mensch als Statthalter Gottes, aber ein Statthalter in Verantwortung, nicht der Ausbeuter, ein Statthalter, der keine beliebige Verfügungsmacht hat, der die Güter als Nießbrauch verstehen soll, ist das nicht selber sozusagen auch schon Ausdruck modernen Empfindens? Man könnte übrigens Ähnliches sagen in der christlichen Lektüre, die Deutung des viel zitierten Verses aus dem Buch der Genesis, der Mensch Ebenbild Gottes, also auch Mitschöpfer. Das hat man sozusagen in der frühaufklärerischen Theologie zum Teil sehr robust gelesen, als tatsächlich Herrschaft des Menschen über die Natur, wenn man da John Locke liest oder Adam Smith und andere, also wirklich sozusagen die fröhliche Ausbeutung, christlich sanktioniert. Da haben sich Sensibilitäten verändert, die auch auf die Verständnisse religiöser Texte zurückwirken. Also ganz direkt die Frage an Sie. Seit wann gibt es diese koranisch gegründete oder auch koranisch rückgebundene Umweltethik? Ist sie sozusagen ja, in den Quellen des Islams nicht nur irgendwie rückbindbar, sondern immer schon präsent gewesen, auch bewusst gewesen, oder ist es auch Ausdruck moderner Sensibilitäten? Das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Dritter Punkt, die Frage Moral und Religion. Das ist jetzt der vorletzte Punkt. Hier will ich sozusagen doch einen Widerspruch anmelden gegen Peter Koslowski, den Sie sowohl am Anfang als auch am Ende Ihres Referates zitieren, und zwar zustimmen zitieren. Also Peter Koslowski, der ja sagt, ohne Religion und eine religiös verankerte Innenlenkung sind Menschen sozusagen ganz ausgeliefert den äußeren Zwängen, wenn ich das richtig verstehe. Nun, in der Tat ist schon richtig, dass äußere Regeln, Gesetze wirkungslos bleiben, also auch in Fragen der Ökologie geschaffene Gesetze wirkungslos bleiben, wenn sie nicht auch getragen sind oder wesentlich getragen sind von innerer Überzeugung. Also das Verhältnis von Außenlenkung und Innenlenkung, das ist ein wichtiger Punkt. Allerdings denke ich, dass diese Innenlenkung eine religiöse sein kann, aber nicht eine religiöse sein muss. Und das ist mir eine ganz wichtige Differenzierung. Moralische Werte sind nicht per se schon immer spirituelle Werte. Moral ist denkbar und auch lebbar in Unabhängigkeit von der Religion. Und das ist übrigens ein Punkt, an dem die christliche Theologie heute noch zu knabbern hat. Ich glaube, auch islamisches Bewusstsein, islamisches Denken noch zu arbeiten hat. Man kann es mal ganz scharf sagen, die Einsicht in die moralpädagogische Verzichtbarkeit von Religion, das ist jetzt sehr überspitzt formuliert, aber ich meine es ganz ernst, die Einsicht in die moralpädagogische Verzichtbarkeit von Religion ist nicht nur wichtig, um unserer Gesellschaft gerecht zu werden, denn nicht alle Menschen ohne Religion sind ethisch verworfen. Oder, ich meine, Karl Rahner hat das noch so defensiv als katholischer Theologe versucht aufzufangen, der immer gesagt hat, die sind auch Christen, aber sie wissen es gar nicht. Die anonymen Christen, ein bisschen was anderes als die anonymen Alkoholiker. Also den Begriff der anonymen Christen geprägt, um zu sagen, die sind Christen, sie wissen es nur nicht. Also um sie irgendwie noch religiös freundlich zu vereinnahmen, aber dem Selbstverständnis vieler Menschen wird das nicht gerecht. Also ich glaube schon, um dem Selbstverständnis dieser Gesellschaft gerecht zu werden, ist es wichtig, das in der Realität, also das auch so scharf zu formulieren und zur Kenntnis zu nehmen. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, das ist jetzt aber eine sehr persönliche Überzeugung, das ist sogar eine Chance für die Religion. Also die Einsicht in die eigene moralpädagogische Verzichtbarkeit ist, wie gesagt, erstmal schwer zu verdauen, das ist aber eine Chance für Religion, sich nämlich nicht sozusagen in erster Linie als Werteanker zu verstehen. Ich glaube, es gibt sowohl in der christlichen Theologie als auch, auch im islamischen Denken Möglichkeiten, da was draus zu machen, sage ich mal so. Aber der Mainstream, sowohl der christlichen Theologie, wahrscheinlich noch weniger, der Mainstream der islamischen Theologie ist davon relativ weit weg. Aber das ist eine ganz interessante Frage, wie man das hinnehmen kann, wie man zum Beispiel es verstehen kann, dass wirklich eine Moral auf eigenen Füßen steht, unabhängig von Religion ist. Aber vielleicht, gerade wenn man sie so akzeptiert als eine autonome Moral, die auf eigenen Füßen steht, wird man sagen, vielleicht ruht die Moral nicht ganz in sich. Also der moralische Anspruch selber verweist auf Sinnfragen, die im Medium moralischer Praxisregelungen nicht mehr ganz beantwortbar sind. Wenn ich das jetzt vertiefen würde, kämen wir hier in ein Kant-Seminar, deshalb breche ich hier sofort ab und komme zu dem allerletzten Punkt, nämlich dem Verhältnis von Staat und Religion. In Ihren letzten 5 Minuten ist da ja so ein bisschen zugesagt worden. Da stimme ich Ihnen zunächst mal zu. Der Staat soll sich für Religion interessieren, der Staat soll sich auch für den Islam interessieren und zwar nicht primär aus sicherheitspolitischem Interesse, bin ich ganz bei Ihnen. Ich bin auch ganz bei Ihnen, das sage ich jetzt in Klammern, bei der Diagnose, dass es da viele Verleumdungen gibt, auch in dieser Gesellschaft, im Umgang mit dem Islam, Feindbilder, vieles andere. Also der Staat soll sich für Religion interessieren. Frage, aus welchem Grund soll er sich interessieren? Ich glaube, da gehen wir ein bisschen auseinander, Herr Köhler, Sie und ich. Wenn ich Sie richtig verstehe, formulieren Sie so ein bisschen in Anlehnung an einen berühmten Satz von Böckenförde.
So ist es.
Nee, den haben Sie jetzt nicht ausdrücklich genannt, aber Böckenförde guckt da und irgendwie aus den, zwischen den Zeilen heraus, dass der Staat die Religionen fördern muss, weil die Religionen letzten Endes das Wertefundament der Gesellschaft sind und im weiteren Sinne das Wertefundament auch des Staates. Der Staat kann die Religion zwar nicht im Griff haben, aber er muss sie fördern, letzten Endes um seiner selbst willen, um die moralischen Bindekräfte zu stützen, von denen letzten Endes auch die staatliche Organisation zehrt. Das sagen Sie mit Böckenförde und anderen. Und da gibt es sozusagen eine ganze Tradition von Debatte, die in diese Richtung denkt. Ein gewisses Problem habe ich mit dieser Begründung. Denn wenn man es so formuliert, dass die staatliche Wertschätzung den Gläubigen denkt, als denen, die sozusagen auch selber gesellschaftliche Bindungskräfte stärken, könnte es einhergehen mit einer Abwertung der Nichtgläubigen. Das ist zwar nicht zwingend, aber es ist sozusagen eine naheliegende Gefahr. Deshalb habe ich ein gewisses Problem mit dieser Begründung und würde eine etwas andere Begründung dem gegenübersetzen und sagen mit Ihnen, der Staat soll sich für die Religion interessieren, aber der Grund des Interesses ist die Religionsfreiheit. Die Religionsfreiheit als Menschenrecht, die Religionsfreiheit immer verbunden mit dem Anspruch der Gleichberechtigung und deshalb so komplex zu verstehen, dass die Religionsfreiheit auch die Freiheit der Nichtgläubigen immer mit einschließt, auch die Freiheit zu nicht-religiösen Weltanschauungen zu stehen, sie zu bekennen und das Leben danach zu orientieren. Ich bin dann auch ganz Ihrer Meinung wieder, Herr Köhler, dass der Staat in der Pflicht steht, islamischen Religionsunterricht zu ermöglichen, was ja bislang nur in sehr provisorischen Formen geschieht. Aber nicht, weil der Staat auf diese Weise das Wertfundament der Muslime und damit indirekt das Wertfundament der Gesellschaft stützt, sondern weil es ein Gebot der Fairness ist, auch Minderheiten das zu geben, was in der Mehrheit üblich ist. Also ich würde es in der Tat von Fairness-Gesichtspunkten und letzten Endes von menschenrechtlichen Gesichtspunkten her begründen. Das meine 4 Thesen. Ich sage es noch einmal. Die aufdringlichen Gegenevidenzen, ja, was machen wir denn mit Bush und den Saudis und den anderen? Das zweite, die Frage, wie kommt modernes ökologisches Bewusstsein auch in die Quellen der Koran, nicht in die Quellen, aber in die Lektüre des Korans hinein? Dann die Frage, Religion und Moral, also die moralpädagogische Verzichtbarkeit der Religion wäre meine These und daraus resultieren letzten Endes auch ein anderes Verhältnis von Staat und Religion, ein Interesse, aber nicht ein Interesse, das letzten Endes kommunitaristisch verstanden wird als eine indirekte Förderung der Wertgrundlagen staatlicher Existenz. Ganz herzlichen Dank.